Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Auftrag der Zukunft. Eines der großen Themen unserer Zukunft ist es, wie wir zusammen leben, wohnen und damit auch bauen werden. Der Bausektor ist ein treibender Motor für die Wirtschaft in Deutschland, aber er ist auch eine CO2-Schleuder. 390 Millionen Tonnen Kohlendioxidemissionen fallen pro Jahr in Deutschland an. Damit ist die Herstellung von Gebäuden und ihr Betrieb für rund 40% der deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Zeit, dass sich was dreht und wir diese Energiebilanz deutlich aufbessern und das Bauen klimaneutral, besser sogar energiepositiv und für uns alle bezahlbar gestalten. Hier setzt die Fraunhofer Forschung an. Schön, dass ihr dabei seid.
Im Auftrag der Zukunft. Der Fraunhofer Podcast. Neues aus der Welt der angewandten Forschung. Mit Annette Weiß.
Klimaneutralität, Kreislaufwirtschaft und digitale Innovationen, das sind die großen Themen unserer Zeit, auch und besonders in der Bauwirtschaft. Wie können wir es schaffen, eine der CO2-intensivsten Branchen nachhaltig zu transformieren? Und was kann die Forschung hierzu leisten? Das erklärt uns jetzt Thomas Kirmeier. Er leitet die Geschäftsstelle am Fraunhofer Institut für Bauphysik, IBP, in Valley bei Holzkirchen. Das liegt in Oberbayern. Und er ist der Geschäftsführer der Fraunhofer Allianz Bau, ein Zusammenschluss aus mehreren Fraunhofer Instituten. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Herr Kirmeier.
Ja, herzlich willkommen.
Die Fraunhofer Allianz Bau sieht es ja als ihre Aufgabe an, Impulse für die Transformation in der Bauindustrie zu geben und hat ein Positionspapier verfasst, eine Vision für 2035, also in 11 Jahren wäre es soweit. Darin steht: Wir realisieren das Bauen der Zukunft. Klimaneutral, kreislauffähig, bezahlbar. Jetzt lassen Sie uns mal jeden Punkt einzeln vornehmen. Zuerst klimaneutral oder auch nachhaltig. Wie begreifen Sie das und wie kann das gelingen, da die Transformation einzuleiten?
Ja, unsere Aufgabe in der Forschung sehen wir vor allen Dingen darin, dass wir über die reine Reduktion der CO2-Ausstöße hinausgehen müssen. Wir sehen gute Möglichkeiten im Moment, eben gerade diesen Sektor, wo der Bau ja einen negativen Beitrag im Moment zum CO2-Ausstoß mit fast 40% hat, in eine Branche zu transformieren, die dann eben einen positiven Beitrag eben auch zu diesen Klimabelastungen bietet. Und das setzt natürlich vor allen Dingen an den kritischen Baustoffen, Massivbaustoffen an, die die größten Anteile dieses CO2-Ausstoßes verantworten. Und da gibt es eben wirklich sehr neue Innovationen, die uns sehr hoffnungsvoll stimmen, dass wir hier wirklich was bewegen können. Es gibt eben neue Verfahren, die sich unter dem Überbegriff Carbon Capture and Utilization verbergen. Das ist nichts anderes, als dass man neue Methoden entwickelt hat, CO2 wieder in physische Baustoffe zu binden. Und der Bau bietet natürlich mit seinen großen Mengen an Baustoffen, die er eben auch produziert kontinuierlich, ein sehr, sehr großes Potenzial, eben dann eben auch, was die CO2-Reduktion angeht, einiges zu bewegen. Das heißt, unser Ziel ist an der Stelle eben aus diesem Bereich eines der größten Verursacher, diese Branche umzubauen in eben idealerweise eine CO2-neutrale oder vielleicht sogar CO2-negative Branche. Und auf dem Energiesektor das Gleiche. Auch da sind wir heute auch immer noch einer der großen Verbraucher. Und wir wollen zukünftig, und auch dafür gibt es sehr gute Beispiele, eine Branche werden, die dann eben ihren Beitrag dazu leistet, eher ein Energieproduzent zu werden, gerade in der Dezentralität der Gebäude, als eben ein Energieverbraucher, wie wir es heute eben auch sind.
Mhm. Nehmen wir jetzt mal den Punkt kreislauffähig. Das heißt ja, Produkte können wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Also wie kann man denn Materialien effizienter nutzen und auch Abfälle vermeiden? Sie haben da meines Erachtens zwei Partner, die das schon ganz konkret umsetzen in ihrem Innovation Hub oder Circonomy Hub. Was machen die genau?
Ja, genau. Kreislaufwirtschaft ist natürlich auch eines der zentralen Themen. Einfach deswegen einmal, weil wir ein sehr großer, auch da wieder der größte Verursacher mit fast 60% der Abfälle gehen auf das Konto der Bauwirtschaft. Also insofern haben wir hier einerseits eine große Aufgabe, aber auch wieder eine große Chance, weil wir ja ein sehr ressourcenarmes Land sind und wir gemerkt haben, dass wir in diesen Abfallströmen enorme Quellen finden können. Das heißt, wir können diese urbane Mine, wie wir sie auch nennen, konsequent erschließen. Auch dazu leistet eben gerade die Forschung einen großen Beitrag. Wir haben neue Verfahren entwickelt, eben diese Reststoffe oder diese Abfallstoffe aus dem Baubereich wieder vollständig in die Wertschöpfungskette einzubinden. Wir haben hier eben ein ganz spezielles Verfahren entwickelt, auch das zum Beispiel Altbeton wieder in die Ausgangsbestandteile sauber trennen kann und dann eben auch wieder Neuproduktion bei gleicher Qualität möglich ist, also wirkliche Closed-Loop-Prozesse. Das Gleiche ist jetzt auch im Bereich des Gips möglich geworden, indem dass man auch diese doch sehr problematischen Abfälle jetzt auch wieder in die Stoffkreisläufe zurückführen kann. Das heißt, wir leisten hier wirklich durch Forschung und durch Forschungslösungen einen Beitrag, einmal diese urbanen Quellen wieder nutzbar zu machen. Und das ist, glaube ich, gerade für ein Land wie Deutschland, das selber über nicht so viele Ressourcen verfügt, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Es führt auch zu einer starken Resilienzsteigerung der Wirtschaft, weil wir ja da auch gemerkt haben, wie sensibel das an manchen Stellen ist. Also Baustoffe sind eben nicht mehr beliebig und in beliebigen Mengen und beliebig gut verfügbar. Auch da hat man sehr schnell gemerkt, wenn es geopolitisch ein paar Schwierigkeiten gibt oder die Lieferketten unter Druck kommen, dass auch ganz schnell eben wichtige Ressourcen für den Bau nicht mehr verfügbar sind. Und da sagen wir immer so ein bisschen plakativ, eben jedes Prozent mehr Kreislaufwirtschaft ist ein Prozent mehr Unabhängigkeit von externen Quellen, sichert unsere Wirtschaft in der Materialversorgung, aber dann natürlich auch in der Perspektive in der Preisgestaltung.
Diese Engpässe, die kamen vor allen Dingen auch durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine zum Tragen. Ne? Da war Stahl knapp, Holz knapp.
Bitumen bei uns vor allen Dingen, ne? Was ja auf den Straßenbau einen großen Einfluss hat, das war dann ein großes Problem. Also wo man dann halt in dem Moment Schwierigkeiten hatte, wirklich auch die nötigen Materialien zu sichern. Und dann muss man auch wieder andere. Aber wir haben inzwischen eben jetzt auch Ersatzstoffe in der Entwicklung, die hier eben auch aus ganz neuen Quellen kommen. Ne? Das heißt, auch das schafft mehr Resilienz, weil man nicht auf eine einzelne Produktquelle oder Materialquelle angewiesen ist. Und da gibt es jetzt zum Beispiel gerade in der Lignobitumenforschung sehr schöne Lösungen, wo man auch auf natürliche Reststoffe zurückgreifen kann und merkt, dass man die eben auch für diese Produkte zum Einsatz bringen kann, auch in hohen Prozentanteilen. Das heißt, man hat einerseits Kreislaufwirtschaft realisiert, auf der anderen Seite aber natürlich jetzt auch ein Stück mehr Resilienz für die Wirtschaft geschaffen.
Das heißt, jetzt praktisch gesprochen, wenn beispielsweise wie bei uns gerade in Potsdam die Straße aufgerissen wird, weil neue Straßenbahnschienen verlegt werden, könnte man diesen alten Belag nehmen, irgendwie wahrscheinlich reinigen und dann wieder zu neuem Bitumen umfunktionieren?
Das tut man heute schon. Also der Kreislauf funktioniert heute eigentlich schon sehr gut. Also jetzt zumindest, wenn es jetzt neuere Asphaltschichten sind, dann lassen sich die eigentlich zu sehr hohen Quoten eigentlich heute schon auch wieder für die neue Verlegung dann eben auch nutzen. Also da hat man schon einen relativ guten Kreislauf. Es ist eher so die Älteren, die halt noch, das muss man ja bei dem Thema auch ansprechen. Wir haben ja auch in der Vergangenheit immer wieder mal Materialien verwendet, die jetzt nicht so unproblematisch waren und die natürlich aus dem Bestand auch in diese Kreislaufprozesse zurückkommen. Deswegen beschäftigen wir uns.
Zum Beispiel welche?
Ja, jetzt eben in dem Fall Teer. Teerhaltige Sachen sind kritisch. Dafür haben wir jetzt ein ganz neues Projekt gerade, das sehr erfolgreich eben gerade diese kritischen Stoffe abspalten kann und dann eben an einer anderen Verwertung zuführen können. Und dann können wir diese Reststoffe dann wirklich auch wieder für die Neuproduktion verwenden, weil wir wollen ja nicht jetzt in die Kreislaufwirtschaft in der Art einsteigen, dass wir Dinge verschleppen. Also wir wollen schon versuchen, und das gelingt dann auch sehr gut, dass man kritische Stoffe einfach aus diesem Kreislauf ausspurt und dann eben auch mit der Qualität weiter produziert. Also auch das ist ein wichtiger Punkt, nicht nur bei dem Thema, das haben wir jetzt zum Beispiel gerade auch im Thema Holz, wo wir ja auch in der Vergangenheit immer wieder mal Holzschutzmittel hatten, die dann auch Probleme machen. Auch da gibt es neue Verfahren, die wir entwickelt haben, genau mit diesen kritischen Stoffen dann sehr gut und sicher umzugehen, um eben dann wieder eine erhöhte Recyclingquote dann oder Wiederverwendungsquote auch zu ermöglichen.
Neben Ihrer Arbeit bei Fraunhofer leiten Sie auch das Digitalzentrum Bau und gelten als ausgewiesener Experte für Digitalisierungsprozesse. Inwiefern kann denn hier Digitalisierung helfen, beispielsweise bei diesen zirkulären Prozessen in der Bauwirtschaft das zu vereinfachen? Haben Sie da ein paar Beispiele?
Ja, Digitalisierung ist eigentlich ein Fundament für all diese Transformationen, ne? Weil wir merken, ohne Informationen lassen sich kaum irgendwelche Lösungen ins Ziel steuern. Bei der Kreislaufwirtschaft ist es einfach wichtig zu wissen, was wir da eigentlich haben, in welchen Mengen, wo, wie. Es sind sehr komplexe logistische Prozesse, die ja ausgelöst werden, ne? Hört sich erstmal so einfach an, ja, wir nehmen den Abfall, bereiten ihn ein bisschen auf und dann können wir ihn wieder einsetzen. Aber da sind ja ganz viele Abstimmungsprozesse dazwischen. Ich muss wissen, wann ich welche Mengen an Material wo, in welcher Qualität verfügbar habe, damit ich sie dann auch wirklich in einem Bauprozess wieder einspuren kann. Ja, der hat ja eine Timeline, der braucht bestimmte Mengen Materialien zu bestimmten Zeitpunkten. Die Distanzen werden immer wichtiger, eben auch im Sinne dann der Ökobilanzierungen, dass wir eben auch nicht beliebig viel Material über beliebig große Strecken transportieren wollen. Also da sind sehr viele Themen und die lassen sich einfach nur durch eine transparente digitale Plattformen und eben Informationsaustausch in den Griff bekommen. Wir merken auch, dass wir, wenn wir die steuern wollen, diese Prozesse auch im realen Anwendungsbereich, wir auf Informationen angewiesen sind. Auch das können wir nicht alles manuell machen. Wir werden auch Dinge automatisieren müssen. Und deswegen, glaube ich, steckt da ein sehr, sehr viel notwendiges Potenzial drin. Also ist aber eigentlich ein Hilfsmittel. Und so begreifen wir es auch, dass man es eben als Mittel zum Zweck nutzt, um eben die Ziele ja einfach in einer besseren Qualität, in einer höheren Transparenz und letztlich natürlich auch mit einer höheren Produktivität zu erreichen.
Hier kommt ein schönes Fachwort ins Spiel, nämlich Building Information Modeling oder auch kurz BIM genannt. Ich habe mir das so erklärt, es ist eigentlich wie eine Karteikarte, aber elektronisch und die gibt Auskunft über jeden Baustoff, der verwendet wird. Also was ist die Dichte oder vielleicht auch Leitfähigkeit? Wo wird es verbaut? Ist das so richtig? Habe ich mir das so richtig übersetzt, Herr Kirmeier?
Ja, in Teilen. Also es ist erstmal einfach eine Methode, das muss man erstmal sehen. Es ist keine Software oder ein Produkt, sondern es ist eine Methodik, die das Planen in der Sinn vor allen Dingen tiefgreifend verändert, weil man eben nicht mehr in 2D, sondern in 3D, also in Objekten plant. Das heißt, die Planungswerkzeuge haben sich verändert, indem dass man heute eben dreidimensionale Volumenkörper erzeugt und nicht einfach nur, ich sage jetzt mal, die Grundrisse erzeugt und dann eben die Informationen hinter den 2D-Plänen verlegt. Der große Vorteil ist eben, wenn man so ein Objekt hat, so ein 3D-Körper wie eine Wand oder ein Fenster, dann kann man dem jetzt noch Informationen anheften. Ich sage immer so ein bisschen plakativ. Man hat dieses Bauteil und hat dann so eine Art digitalen Post-it, wo man da dann eben die Informationen dazu, und die können ja dann beliebig sein, einfach mitgeben kann. Ne? Das heißt, ich kann an diesem Fenster, an dieser Wand, dann wichtige Informationen abgreifen, ne? Zu den Umweltwirkungen, zu den Mengen, Massen, zu den Kosten, was auch immer. Es ist eigentlich beliebig und das ist aber auch wieder die Herausforderung. Ja? Also diese Beliebigkeit, Informationen jetzt an diese Bauteile zu hängen, haben natürlich am Anfang auch dazu geführt, dass man das ein bisschen überzogen hat. Ja? Dann haben wir gesagt, ja, jetzt kann man alles dahin hängen. Also, und dann sind natürlich bei so vielen Bauteilen, die wir dann in einem Gebäude haben, und das unterschätzt man oft, ne? Also auch ein einfaches Gebäude hat ganz schnell Hunderttausende von einzelnen Produkten. Ach, ja, und wenn da dann an jedem Produkt riesige Listen an Informationen hängen, dann ist die Datenflut auf einmal dann doch sehr groß oder zu groß. Und das hat man jetzt gelernt, aber über die letzten Jahre, dass man hier ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen suffizienter unterwegs sein muss. Also was ist das minimal Notwendige an Informationen, um auch die Ziele zu erreichen? Weil es ginge viel, aber man muss sich dann doch immer ein bisschen bescheiden, auch in der Digitalisierung, damit es dann am Ende auch handelbar bleibt. Genau.
Ein Punkt von den eingangs erwähnten Forderungen greife ich nochmal auf, nämlich den Punkt Bezahlbarkeit. Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja. Der ist ja enorm wichtig. In Ihrem Positionspapier, wie gesagt, Sie sind 11 Jahre voraus, heißt es, die Mieten sind stabil. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil meine Realität sieht komplett anders aus. Ja, ich wohne nun in einem Ballungszentrum bei Berlin, also Potsdam. Gott, die Brandenburger mögen mir das jetzt verzeihen. Aber hier auch in Potsdam und auch in Berlin steigen die Mieten rasant. Es gilt schon lange nicht mehr, dass man möglichst nur ein Drittel seines Einkommens für Mieten ausgeben soll. Viele Menschen wissen gar nicht mehr, wie sie es zahlen sollen, kriegen keine größeren Wohnungen, könnten sie auch nicht bezahlen. Und von Eigentum mit Bodenpreisen und gestiegenen Bauzinsen und eben auch ja, gestiegenen Preisen beim Bauen möchte ich gar nicht erst erwähnen. Und da frage ich mich, welche Impulse gehen also von Ihnen aus, dass Sie sagen, wir schaffen das Wohnen bezahlbar zu machen?
Das ist alles andere als ein einfaches Thema, ne? Weil es sehr viele unterschiedliche Dimensionen anspricht und auch Lösungen aus unterschiedlichen Bereichen braucht. Wir beschäftigen uns natürlich damit, was wir beeinflussen können. Ja? Und was wir beeinflussen können, ist eben das Thema Produktivität. Und da gibt es Potenziale. Wir liegen im Moment zwischen 70-90% in der Produktivität hinter anderen Branchenbereichen. Das heißt also, da ist wirklich auch was zu holen, weil der Bau natürlich hier auch in diesen Bereichen über viele Jahre eben nicht so aktiv war und auch nicht so intensiv auch neue Lösungen und eben Produktivitätszugewinne gesucht hat. Aber das ist jetzt eben dringend erforderlich. Deswegen sehen wir auch Potenziale und das fängt bei der Digitalisierung an, die sicher viele Dinge vereinfachen kann. Das geht aber auch in unsere Bauweisen hinein. Wir müssen einfach mehr versuchen, mit Systemen unterwegs zu sein. Wir nennen es bewusst systemisches Bauen und Sanieren und eben nicht industriell oder seriell, weil wir denken, dass das weniger zu unserer heutigen Wirtschaftsstruktur passt. Wir sind sehr kleinteilig, organisiert und ich denke, System kann jede Struktur, auch eine kleinteilige Struktur hervorragend umsetzen. Es geht einfach nur darum, dass wir Komplexität aus verschiedenen Prozessen herausnehmen. Das kann zum Beispiel eine einfache Montage sein, ja, wo man einfach über verschiedene standardisierte Anschlüsse die Montage beschleunigt, vereinfacht und eben nicht in jedem Gebäude wieder neu und immer wieder unterschiedlich ansetzen muss. Und dann tut sich der Monteur leichter, da tut sich im Grunde genommen die Wirtschaft letztlich auch leichter. Und da denken wir eben an System. System können wir auch jetzt schon anwenden, wenn wir uns auf bestimmte Systeme einigen, Bausysteme stärker vorantreiben, die dann sauber ineinander greifen, wo die Gewerkeschnittstellen klarer sind, dann entlastet es alle, nimmt alle mit. Ne? Also wir müssen jetzt keine neue Wirtschaftsstruktur aufbauen, sondern wir können die nutzen, die da ist. Und die Potenziale sehen wir ja. Ne? Also 90% ist ein großer Bereich. Der zweite, der natürlich schon auch noch eine Rolle spielt, den haben wir jetzt im Positionspapier auch angesprochen, ist schon auch noch die Nebenkosten. Wir haben extrem hohe Baunebenkosten im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern. Der krasseste Unterschied ist zu Österreich, wo wir bei 37%, die bei 7% für den Wohnungsbau liegen. Mhm. Also da gibt es schon auch noch Möglichkeiten. Ne? Das geht natürlich tiefgreifender, weil es darum geht, ob da Steuern erhoben werden oder nicht. In Österreich ist das nicht der Fall. Deswegen ist der Wohnungsbau dort natürlich auch deutlich einfacher zu realisieren, auch jetzt, auch trotz gestiegener Zinsen. Und das sind natürlich schon auch Aspekte, die wir in so einem Papier ansprechen, die aber dann nicht in unserem, wir wollen uns immer darauf konzentrieren, was wir an Beitrag leisten können. Und der liegt natürlich mehr in diesen Lösungen, in diesen Systementwicklungen. Wir haben gerade auch ein neues Leitprojekt, ein großes Leitprojekt angestoßen, wo es vor allen Dingen um die Sanierung geht. Also wo wir auch versuchen, Grundlagen zu schaffen, damit eben auch eine Sanierung einfacher, schneller, produktiver abgewickelt werden kann. Und da denken wir nicht immer in ein einzelnes System, sondern wir wollen ja immer Grundlagen schaffen, dass sich viele Systeme entwickeln können. Und das ist eigentlich das, was wir auch und was man auch von uns als Forschungseinrichtung erwartet, denke ich.
Inwieweit kämen denn so automatisierte Prozessabläufe auch dem Fachkräftemangel zugute? Also in dem Sinne, dass er ihm natürlich entgegenwirkt, weil da ist ja auch die Baubranche wie so viele Branchen heftig von betroffen.
Absolut. Und da gibt es auch noch sehr viel Potenzial. Und es ist auch gar nicht ja was wirklich Neues. Ne? Wenn man jetzt an den Holzbau denkt, dann ist eine hohe Automatisierungsgrad in verschiedenen Prozessabschnitten heute schon gängig. Und das schafft jede Zimmerei und ist auch kleinere. Also da sieht man, da gibt es gar keine Hürden. Es geht nur darum, dass wir diese Systematik, sage ich mal, einfach weiter ausbauen, ja? Dass wir da konsequent dranbleiben. Ne? Also auch der Holzbau hat zwar einen relativ hohen Vorfertigungsgrad, aber eben auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ja? Wenn man dann den Gesamtprozess sieht, dann fehlt doch wieder ein großer Teil, der dann doch wieder auf der Baustelle und wieder konventionell abläuft. Mhm. Und da muss man halt rangehen und sagen, okay, wir müssen wirklich unter jeden Deckel schauen und versuchen überall auch die kleinen Zugewinne zu realisieren. Und ich glaube, aus der Summe entsteht dann wirklich was Neues und nimmt aber alle mit. Ne? Also das heißt, wir reden jetzt nicht hier von einer Strukturveränderung, die sicherlich komplexer ist und wieder lange dauert, sondern wir brauchen ja Wirkungen, die schnell kommen, ja, die dann auch spürbar werden für die Gesellschaft und für die Mieter letztlich dann auch. Ne? Und wir können ja nichts an den Marktbedingungen vorbei entwickeln, ne? Also, oder realisieren. Das muss bezahlbar sein, es muss sich auch für den Investor lohnen, sonst wird halt nicht gebaut. Also wir müssen alle Elemente in den Griff bekommen, damit diese Vision, und die müssen wir uns eigentlich geben, ja, dass wir dieses Thema stabilisieren. Wie Sie richtig sagen, 30% würde ich sagen, ist absolutes Maximum. Aber wir haben ja heute gerade bei den niedrigen Einkommen eher um die 50% Kostenanteil. Und das ist natürlich etwas, was auch eine gesellschaftspolitische Herausforderung ist. Und da wollen wir einfach unseren Beitrag leisten.
Genau. Stichpunkt gesellschaftspolitische Bedingungen. Stellen Sie sich jetzt mal vor, ich wäre eine gute Fee und Sie haben drei Wünsche frei. Drei Wünsche an den Gesetzgeber, an die öffentliche Hand. Welche wären das?
Na gut, der erste, glaube ich, der uns am meisten eigentlich immer gerade beschäftigt, ist, wir müssen mutiger werden. Also ich würde mir Mut wünschen an vielen Stellen. Ja. Wir merken, wir stecken in einer kritischen Phase. Wir haben viele Aufgaben vor uns und wir merken immer wieder, um da durchzugehen und einfach neue Dinge, gerade was uns angeht mit Innovationen. Ja, wir haben so viele neue, tolle Dinge, die uns wirklich begeistern, auch junge Leute begeistern, was gerade in den Massivbaustoffen passiert mit diesen neuen Materialien. Wir fangen an, wieder historische Baustoffe zu produzieren, die Zukunftsfähigkeit zeigen, also tolle Dinge. Aber wir sind immer noch oft aufgehalten in den Umsetzungsprozessen. Also da merken wir im Moment, da fehlt uns vieles. Ne? Das betrifft dann die Politik genauso wie dann vielleicht Kommunen, Behörden. Also alle, die in dieser Prozesskette eingebunden sind, brauchen ein bisschen mehr Mut. Auch die Wirtschaft braucht Mut, um neue Dinge zu machen. Also das wäre mein größter Wunsch. Ja, dann hätte ich natürlich auch den Wunsch, dass wir es schaffen, in diesen komplexen Strukturen besser zusammenzuwirken. Also wir haben schon immer noch auch die Schwierigkeit, dass wir sehr viele Trennungen zwischen verschiedenen Prozessschritten haben, zwischen verschiedenen Gewerken, also dass man sich mehr als Gemeinschaft versteht und dass wir gemeinschaftlich wirklich diese Herausforderungen angehen. Ja, und am Ende des Tages vielleicht der dritte Wunsch noch, dass wir insgesamt einfach ein Land wieder werden, das einfach auch die Dinge vorzeichnet. Also wo wir haben schon an manchen Stellen den Eindruck, dass wir oft jetzt auch hinter den Problemen nachlaufen und wir wollen eigentlich wieder, wir sagen immer so ein bisschen vor die Welle kommen. Ne? Also dass wir im Grunde genommen, und dafür haben wir glaube ich auch die Möglichkeiten, dass wir einfach die Probleme früher angehen, konsequenter angehen, auch durchziehen und ein Vorbild sind einfach. Ne? Auch da habe ich wieder, vielleicht ist das wieder der erste Wunsch, manchmal den Eindruck, dass uns ein bisschen der Mut fehlt. Wir sehen so viel Potenzial, wir müssen nicht uns da zurückhalten. Ich glaube, wir können große Dinge bewegen, große Probleme verändern. Und das sehen wir in der Forschung immer wieder. Wenn wir die Probleme dann angehen, dann sind wir auch in der Lage, Lösungen zu schaffen. Und deswegen wären das so meine drei Kernwünsche vielleicht.
Sie haben mir ein weiteres Stichwort geliefert, nämlich die neuen Materialien, für die sich auch junge Nachwuchskräfte begeistern können, die aber eigentlich althergebracht sind. Sind das solche Materialien wie Lehm und Stroh, Holz natürlich auch als nachwachsender Rohstoff, auch Pilze eventuell?
Gibt's auch, also wir forschen schon auch. Also Myzele sind interessant, vor allen Dingen im Kontext jetzt zum Beispiel Dämmstoffe, also eben so biogene Sachen sind sehr spannend. Aber was uns gerade am meisten beschäftigt, ist der römische Beton. Also es ist sehr spannend. Das ist im Grunde genommen ein Wissen, das die Römer vor 2000 Jahren haben, was aber vollständig verloren ging, ja, und es gibt ja sichtbare Beispiele des Pantheon in Rom, eine freitragende Kuppel, die über 2000 Jahre 6 bis 7 Erdbeben ohne einen Riss überlebt hat, vollständig zementfrei, also eigentlich genau das, was wir heute brauchen. Und seit 2 Jahren forschen wir daran, wieder das zu können, was man vor 2000 Jahren konnte. Und das begeistert junge Leute einfach. Ne? Also einfach mal nicht so dieses visionäre, zukunftsmäßige, sondern dass man einfach wieder gutes Erfahrungswissen, was schon mal existiert hat, reproduziert und dann immer sich näher rantastet. Und es ist erstaunlich schwierig. Also man würde ja denken, das sollte heute doch kein Thema sein. Da schmeißt man irgendwie eine Probe rein und dann weiß man, was da drin ist. Es ist doch deutlich komplexer und man merkt, dass viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte an Wissen, was man sich da angeeignet hat, eben auch nicht so schnell wieder reproduzierbar ist. Aber eine tolle Aufgabe, weil da mehr Ergebnis, ein Produkt rauskommt, was wieder super in die heutige Zeit passt. Ja, auch damals waren Rohstoffe nur in der Umgebung verfügbar. Sie waren knapp, Energie gab es auch nur sehr begrenzt. Das heißt, ideale Voraussetzungen eigentlich. Und die Geopolymere ist ja auch ein großes Forschungsfeld, eben auch von neuen Werkstoffen. Auch da gibt es so ein bisschen die Vermutung, dass vielleicht eben auch die Ägypter schon wussten, wie man damit umgeht, weil die immer von flüssigen Steinen gesprochen haben. Also insofern gibt es vielleicht so Analogien auch in der Historie, ja, der Baustoffe. Und das finden wir sehr schön. Also das macht auch wirklich jetzt gerade Spaß, so, ich sag mal, so historisches Wissen wieder mit modernen Lösungen zusammenzubringen und dass wir da wieder vielleicht Produkte für die Zukunft schaffen können, ist natürlich eine tolle Sache.
Ja, dass das junge Leute begeistert, das kann ich mir vorstellen. Die Römer und Ägypter wussten schon, wie es geht und wir müssen es wieder entdecken. Wir brauchen vor allen Dingen mehr Mut, um die Transformation im Bausektor einzuleiten. Das sagt Thomas Kirmeier. Er ist Geschäftsführer der Fraunhofer Allianz Bau und leitet auch die Geschäftsstelle am Fraunhofer Institut Bauphysik, IBP, in Valley bei Holzkirchen. Und wenn ihr jetzt Herrn Kirmeier treffen wollt, Mitte Januar findet in München die Messe Bau 2025 statt unter dem Motto Zukunftsmission Bau, bezahlbar, nachhaltig, sicher. Über diese Punkte haben wir auch heute gesprochen. Und damit werden dann Themen wie CO2-Reduktion durch Carbon Capture Utilization, Einsatz von Wärmepumpen, nachhaltige Baumaterialien und digitale Systemlösungen vorgestellt. Herr Kirmayr, ich bedanke mich für diese vielen Impulse aus der Bauwirtschaft und sage ja, gutes Gelingen.
Ja, vielen Dank auch.
Thomas Kirmayr hat uns eine Übersicht gegeben, was alles passieren muss, um die Baubranche zu revolutionieren, also bezahlbar zu machen, resilient gegen Engpässe in den Rohstoffen und vor allem auch energiepositiv und nicht mehr so als CO2-Dreckschleuder zu fungieren. Und nun schauen wir uns konkret ein paar Projekte an, die die Fraunhofer-Institute auf den Weg bringen. Professor Dr. Gunnar Grün wird uns diese näher bringen. Er ist der stellvertretende Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, IBP, an dem ja auch Herr Kirmayr wirkt, hat einen Lehrstuhl in Bauphysik an der Universität Stuttgart inne und er hat Zement im Blut. Denn sein Urgroßvater hat die VDZ gegründet, den Verein Deutscher Zementwerke. Und damit hallo, Herr Grün.
Ja, grüß Gott. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite.
Ja, Frau Weiß grüßt Herrn Grün. Diesen Karlauer kann ich mir dann doch nicht verkneifen. Wir machen das jetzt so. Ich rufe Ihnen einfach ein paar der Projekte zu, von denen ich auch auf Ihrer Fraunhofer Homepage gelesen habe. Und Sie sagen einfach, worum genau geht's denn da? Also das erste Projekt ist die Bau-DNS und zwar um Gebäudesanierung schnell, effizient und nachhaltig zu machen. Was hat's denn damit auf sich?
Das Bau-DNS-Projekt ist ein sogenanntes Leitprojekt bei uns in der Fraunhofer Gesellschaft, wo sich verschiedene Fraunhofer Institute zusammengeschlossen haben, um eben eine Herausforderung im Bauen zu bewältigen oder Lösungen dafür zu erarbeiten. Und da haben wir uns eben insbesondere diese große Herausforderung der Sanierung ausgewählt, denn wir haben einen riesigen Gebäudebestand in Deutschland, das weiß jeder. Und dieser Gebäudebestand kommt auch in die Jahre und wir müssen uns ganz dringend überlegen, wie wir den sanieren können. Der größte Energieverbrauch liegt in den zu sanierenden Objekten und die Frage ist, wie können wir das eigentlich schnell lösen? Und daher arbeiten wir an seriellen oder modularen oder wir nennen es gerne systemischen Bauweisen, die natürlich auf das individuelle Objekt zugeschnitten sein müssen. Da müssen wir uns als allererstes angucken, wie wir überhaupt die Gebäude, die denn da schon stehen, erfassen. Ja, jedes Gebäude hat so seine eigenen individuellen Unterschiede. Es ist also keine Serie, wenn man so will, sondern ich muss immer auf das Gebäude mich einlassen, um das es sich handelt. Das heißt, es fängt schon bei der Erfassung, also dem Scan von Gebäuden eigentlich an, dass wir die Geometrie bekommen, dass wir wissen, was für Materialien verbaut sind und wie wir sie dann überführen in digitale Modelle. Ja, das sind also unsere Digitalinstitute, das IPM, das die Erfassung macht, das IGD, was die digitalen Modelle bearbeitet.
Wofür stehen die Abkürzungen? Wenn Sie die schon erwähnen, sind die wichtig?
Okay. Ja, das Fraunhofer IPM ist das Institut für Physikalische Messtechnik, die sich eben insbesondere mit Scanning-Methoden beschäftigen. Das Fraunhofer IGD ist das Institut für grafische Datenverarbeitung. Die beschäftigen sich eben insbesondere, wie kriegen wir diese Daten in BIM-Modelle?
BIM, das hatten wir vorab. Das ist ja dieses Building Information Modeling, also im Grunde die dreidimensionalen Post-its, die man zur weiteren Information, so kann man sich das jedenfalls vorstellen, an die Baumaterialien klebt.
Ja, häufig versteht man nicht um diesen BIM, also Building Information Modeling, die Aufbereitung von Geometrie und Bauteilen, die denn da verbaut sind. Wir wollen hier einen Schritt auch noch weitergehen, dass wir sagen, was für Materialien sind denn auch wirklich vorhanden? Denn diese Materialien haben dann wieder eine Auswirkung auf meine ganze weitere Planung. Hält meine serielle Sanierung auf dem Untergrund? Habe ich den richtigen Wärmedurchgang durch die Bauteile, die ich dann für meine energetische Planung brauche? Was kann ich mit diesem Gebäude eigentlich anstellen? Daher arbeiten wir mit anderen Instituten, unter anderem dem Institut für Bauphysik, IBP oder dem Fraunhofer ISE, Institut für Solare Energien, Lösungen für die energetische Aufrüstung. Das betrifft einerseits den Wärmedurchgang vom Bauteil, andererseits betrifft das die Energieerzeugung, wie zum Beispiel solare Energiequellen anzuzapfen, an seriell oder modular vorgefertigten Bauteilen.
Und das soll dann die Gebäudesanierung einfach beschleunigen.
Genau, das ist dann ein Produktionsvorgang. Deswegen haben wir auch Produktionsinstitute eingebunden, das IFF hier in dem Fall, Institut für Fabrikplanung und Fertigung, die eben sich dann mit der Produktion und dem Anbringen von solchen Bauteilen beschäftigen. Ja, und last but not least brauchen wir natürlich auch ein Verfahren, wie wir eben diese Gebäudeteile montieren einerseits. Das machen wir zusammen mit unserem Partner Fraunhofer Italia, die da viel Erfahrung auch aus der lokalen Bauwirtschaft mitbringen. Und wie ist die Materialität dahinter? Wie kriegen wir die Kreislaufwirtschaft eigentlich gelöst? Das machen wir zusammen mit dem Fraunhofer Umsicht, also Institut für Umweltsicherheit und Energietechnik, die sich die Materialien und den CO2-Fußabdruck insbesondere angucken.
Okay, dann lassen Sie uns auf das nächste Projekt gucken. Und zwar geht es da um die Installation von Wärmepumpen. WESPE leitet sich ab von den Anfangsbuchstaben, ist also ein Akronym für Wärmepumpeneinbau schneller, produktiver und effizienter gestalten, handwerkliche Umrüstungsprozesse optimieren.
Genau, es geht hier also nicht nur darum, wie wir die Technologie Wärmepumpe verwenden können, sondern insbesondere, wie kommt sie eigentlich schnell mit dem Handwerk in unsere Gebäude. Denn das ist die große Hürde und das Nadelöhr, ja, wo wir eigentlich dran arbeiten müssen, dass wir einerseits die Kosten senken, dadurch, dass wir produktiver werden und dass das Handwerk auch befähigt ist, mit dieser neuen Technologie umzugehen. Und deswegen arbeiten wir dort sehr eng mit dem Zentralverband zusammen, ja, mit dem Handwerk direkt und mit der Innung, dass wir auch die Ausbildung für eben diese Fachkräfte, die sich auch umschulen müssen auf diese Wärmepumpen, ein gutes Weiterbildungsprogramm auch aufstellen können.
Welche Vorteile bietet es denn?
In dem Projekt gibt es zwei wichtige Aspekte, denke ich. Einerseits ist, die Fachkräfte wissen, was da kommt und eben zum Beispiel nicht so oft rausfahren müssen an die Baustelle, weil irgendwie etwas nochmal neu gerichtet werden muss, was hohe Zeit und Kosten verursacht. Und andererseits, dass wir dann den Rückschluss ziehen können auf den Installationsprozess und die Technologie, die wir dahinter haben. Also müssen wir vielleicht unsere Technologie oder den Einbau anpassen an eben die Situation, dass wir schneller werden. Und das versuchen wir mit diesem Projekt herauszuarbeiten. Im Prozess, in der Technologie und in dem Weiterbildungsprogramm.
Wir kommen zum nächsten Projekt, nämlich Safe Tech. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber hier geht es um die Herstellung von geklebten Holzbeton-Verbundbauteilen. Richtig, Herr Grün?
Genau, das ist ein Projekt, was bei uns am Fraunhofer WKI, also dem Wilhelm-Clauditz-Institut, erarbeitet wird, die sich eben insbesondere mit dem Werkstoff Holz beschäftigen, der ja aller Orten in aller Munde ist. Aber natürlich haben wir auch hohe strukturelle Vorteile, wenn wir Beton verwenden. Es war nicht umsonst, dass dieser Werkstoff eine so große Verbreitung hat und auch nach wie vor den Großteil unserer Bauwerke wir damit bauen. Nichtsdestotrotz müssen wir überlegen, wie kriegen wir nachwachsende Rohstoffe in diese Bauweise hinein. Und das ist eben insbesondere das Projekt Safe Tech, was eben schaut, wie kann ich den Vorteil von Holz, dass es einerseits natürlich CO2-bindend ist und andererseits, dass es eine hohe Zugkraft hat, mit dem Vorteil von Beton verbinden, der eine hohe Druckfestigkeit hat. Also insbesondere für Gebäudedecken kann man das schön anwenden. Ich kann schlanker bauen mit dieser neuen Verbundbauweise, kann also weniger Material verwenden, das Material optimal einsetzen. Und die große Frage ist dann, wie verbinde ich diese beiden unterschiedlichen Materialien? Und das ist diese Besonderheit an dem Projekt, dass wir uns eben hier mit Klebverbindungen beschäftigen, die eben zugelassen und qualitätsgesichert werden müssen. Das ist eine hohe Expertise, die gerade eben aus dem WKI in dieses Projekt eingebracht wird.
Ich habe gehört, dass Pilze da auch ein unglaublicher Baustoff sein können, nämlich diese fadenähnlichen Myzel von Pilzen können sich wohl wunderbar in so eine Struktur angliedern bzw. hineinwachsen. Wissen Sie da mehr über Pilze? Mich fasziniert das Thema einfach.
Ja, mit Pilzen können Sie natürlich Werkstoffe herstellen, wollen Sie natürlich erstmal nicht im Holz haben, da soll er nicht reinwachsen.
Jedenfalls keine Schimmelpilze.
Das wäre dann der Schimmelpilz oder andere holzzerstörende Pilze. Sie können aus Pilzen aber eben insbesondere zum Beispiel Dämmstoffe herstellen, dass Sie sagen, ich lasse die in eine bestimmte Form wachsen, Sie haben dort eine Situation vorliegen, dass Sie eben Lufteinschlüsse haben und damit können Sie einen Dämmstoff herstellen. Wir müssen dabei natürlich darauf achten, dass dieser Dämmstoff hinterher nicht wieder befallen werden kann durch andere Mikroorganismen. Ja, und da können wir, glaube ich, noch einiges finden, was wir an Materialien produzieren können aus solchen nachwachsenden Rohstoffen, die erstmal gar nichts mit der üblichen Verwendung zu tun haben.
Okay, also von Pilzen werden wir noch hören und zwar nicht nur von Schimmelpilzen, sondern vor allen Dingen als nachwachsender Rohstoff im Bausektor. Fasziniert haben mich auch so elektrochrome Folien, die im Winter dafür sorgen, dass die Wärme im Haus bleibt und im Sommer die Hitze draußen halten. Das Ganze ist das Projekt Flex G oder G 4.0. Was hat es damit auf sich?
Noch ein schwieriges Akronym, Flex G 4.0. Woher kommt das? Es gibt den sogenannten G-Wert bei Gläsern. Das ist der Gesamtenergiedurchlassgrad, der beschreibt, wie viel von der Wärme außen wird denn in das Gebäude weitergegeben. Und wenn die Sonne auf unser Gebäude scheint, dann absorbiert, also nimmt die Hülle Wärme auf einerseits. Das passiert auch beim Fenster. Aber beim Fenster haben wir die Besonderheit, da scheint auch Licht durch. Wir wollen ja auch durchschauen können, also kommt die Strahlung auch ins Gebäude. Und diese Summe aus beiden ist der Gesamtenergiedurchlass. Jetzt haben wir Situationen bei uns in Gebäuden, wo wir das wollen. Jetzt im Winter zum Beispiel, da wollen wir gerne solare Erträge ernten, wenn Sie so möchten, von der Sonne in unserem Wohnzimmer. Das ist schön und gemütlich, heizt das Wohnzimmer auf. Im Sommer wollen Sie das nicht haben. Das heißt, Ihr Fenster sollte sich idealerweise an diese Jahreszeiten anpassen. Das können wir mit Sonnenschützen machen oder eben hier mit elektrochromen Gläsern, also Gläsern, die ihre Farbigkeit, nenne ich es jetzt mal, ändern, also ihre Fähigkeit, Energie durchzulassen, insbesondere eben die Strahlung, sodass sie das schalten können. Das können sie schalten, daher kommt das 4.0, also irgendwie mit Informationstechnologie angereichert, sodass sie wissen, wann schalten sie das elektrochrome Glas dunkler, damit sie die Strahlung draußen halten, und wann schalten sie es heller, dass sie die Strahlung reinlassen ins Gebäude. Das ist also ein großes Thema, insbesondere in der Sanierung, weil sie ja Gläser nicht einfach mal so austauschen können. Wenn sie alte Gebäude haben, können sie jetzt nicht ein schweres Isolierglas einbauen. Das halten die Fenster dann nicht aus, außer sie tauschen das alles. Deswegen arbeitet hier das Fraunhofer FEP, also das Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik, ein ganz langer Name, eben für solche Folien, die wir im Nachhinein aufbringen können. Einerseits müssen die Folien herstellen können, im Rolle-zu-Rolle-Verfahren, dafür sind sie Experten. Und andererseits müssen sie einen Klebstoff haben, damit sie schnell und einfach auf existierende Fenster aufbringen können. Das wurde hier entwickelt, damit wir eine schnelle Sanierungslösung haben, die wir eben einbringen können, gerade bei Gebäuden, wo wir nicht mit Sonnenschützen arbeiten können, sondern eben mit solchen Gläsern.
Ich erinnere mich an meine Schulzeit, da bin ich fast verbrutzelt irgendwie, weil die Sonne so raufprallte. Und sie haben da auch eine Modellschule, nämlich in Dresden, die diese elektrochromen Folien ausprobiert. Spannend, mal sehen, ob es den Schülern dann besser geht als mir damals. Habe ich irgendwas vergessen? Ein Projekt, was Ihnen besonders noch am Herzen liegt, Herr Dr. Grün?
Ja, ich glaube, wir haben eigentlich die wichtigsten Projekte heute besprochen. Wir haben viele Themen, insbesondere rund um die Gebäudesanierung, ja, und über die Aufgreifen der sich ändernden Wetterbedingungen. Das sind die zwei Themen, die uns großartig beschäftigen, weil wir auch viel Energie dafür verwenden, viel Ressource aufwenden müssen, mineralische Werkstoffe, nachwachsende Rohstoffe. Da finden Sie natürlich noch viel mehr Projekte bei uns. Aber das waren so die Highlights, die wir in diesem Winter eben auch präsentieren werden. Mhm. Und auch auf der Messe Bau werden Sie auf dem Messestand die finden und hoffentlich mit uns ins Gespräch kommen, was wir noch so alles an Technologien und Lösungen aufbereiten.
Das heißt, Sie kann man auch persönlich auf dieser Messe, die Mitte Januar in München stattfindet, Bau 25 oder Bau 2025, Sie kann man da auch antreffen wie Herrn Kirmeier.
Selbstverständlich, wir werden alle dort vor Ort sein und auch die Mitarbeitenden und Forscherinnen und Forscher aus den Forschungsprojekten werden ihre Lösungen dort präsentieren und zum Gespräch natürlich gerne da verfügbar sein.
Herr Professor Dr. Grün, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle und schon mal ja viele Impulse, auch vielleicht von dem Fachpublikum und dem normalen Publikum wie mir, was Sie dann besuchen wird am Messestand bei der Bau 2025. Herzlichen Dank für diese Projekte, die Sie uns im Einzelnen näher gebracht haben.
Ja, vielen Dank auch für das Gespräch und ich freue mich auf Ihren Besuch.
Nachhaltigkeit und Bezahlbarkeit im Bausektor sind also keine Gegensätze, sondern sie ergänzen sich. Durch innovative Bauweisen, die Sanierung von bereits bestehenden Gebäuden und durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien können sowohl die Umwelt als auch unser Geldbeutel geschont werden. Thomas Kirmeier von der Fraunhofer Allianz Bau hat gesagt, der Klimawandel, der soziale Frieden und die Ressourcenresilienz Deutschlands werden mitunter im Bau entschieden. In der nächsten Folge kümmert sich Sven um KI-Lösungen für die Energiewirtschaft. Die sorgen für stabile Netze, für vorhersehbaren Verbrauch von Strom und Wärme und damit am Ende für günstige Tarife für uns Verbraucher. Ich sage Tschüss für heute und danke fürs Zuhören.
Im Auftrag der Zukunft, der Fraunhofer Podcast. Mehr Informationen zum Podcast und dieser Folge haben wir in den Shownotes hinterlegt. Weitere aktuelle Forschungsthemen, die Menschen dahinter und alles rund um die Fraunhofer Gesellschaft findet ihr unter fraunhofer.de.